Willkommen zu einer weiteren Folge Zirkus Hotline. Heute mal aus Bielefeld, die Stadt der Städte, Bielefeld in Deutschland. Wieso bin ich gerade hier? Weil ich einen Wettkampf hier geturnt habe, die German Open. Und die heutige Folge wird sich wahrscheinlich auch hauptsächlich um dieses Event drehen. Und es ist eine interessante Folge. Ich nehme sie jetzt auf am Abend von Wettkampf. Also ich habe den Wettkampf heute geturnt und es ist alles noch so ganz, ganz frisch. Und deswegen, manchmal ist es besser, wenn man über Dinge redet, wenn sie frisch sind. Manchmal ist es besser, wenn man über Dinge redet, die ein bisschen verarbeitet sind. In diesem Fall wäre es, glaube ich, besser gewesen, die Folge aufzunehmen, wenn sie ein bisschen verarbeitet ist. Aber ich habe euch schon versprochen, dass ich direkt davon erzählen werde. Das heißt, ich werde ein bisschen was erzählen, wie heute so war und was meine Gedanken gerade so sind. Aber vielleicht werde ich dann nächste Woche oder in der Zukunft irgendwann nochmal mit ein bisschen Abstand drüber reden, um es vielleicht nochmal ein bisschen einordnen zu können. Weil ich glaube, was sehr schwierig ist, wenn man Sachen öffentlich teilt, dann müssen die ja irgendwie reflektiert sein. Also man kann nicht einfach so drauf loslabern. Beziehungsweise man kann es, aber dann muss man hoffen, dass die andere Seite das richtig einordnet. Das heißt, ich vertraue jetzt mal, dass ihr alles schön einordnet. Und ich vertraue auch darauf, dass ich es schaffe, dieses Event in dem Großen und Ganzen von meinem Leben und meinem Beruf als Zirkusartistin einordnen zu können. Weil es ist ja immer so, dass wenn man Sachen macht, in dem Moment macht oder Projekte hat, dann nehmen die in dem Moment immer so alles ein. Also es ist so überwältigend groß und überwältigend wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, Dingen eine ganz große Wichtigkeit zu schenken, weil sonst ist es irgendwie, sonst macht das Leben ja keinen Spaß. Also wenn alles immer unwichtig ist und man irgendwie nichts Wichtigkeit schenkt, dann ist man so, dann lebt man nicht richtig. Ich kann das, glaube ich, ganz gut vergleichen, wie wenn man Spiele spielt. Ich bin mit meiner Familie, wir haben sehr viele Spiele gespielt, sowohl Tischspiele als auch so Sportspiele. Und gerade mit meinem Bruder zum Beispiel haben wir sehr oft zum Beispiel Siedler von Catan gespielt oder so ein bisschen aufwendigere Spiele, die in dem Moment von dem Spiel dann immer komplett wichtig waren. Also wir haben immer beide, wir waren auch beide kompetitiv. Deswegen nehme ich jetzt hier gerade das Beispiel, weil das ist auch ein guter Vergleich zu einem Wettkampf. Wir sind beide kompetitive Menschen und in dem Moment von dem Spiel wollten wir gewinnen, beziehungsweise wir wollten gut spielen. Also Menschen, die in ein Spiel einfach nur nebenher spielen, einfach so ein bisschen Figuren bewegen und es gar nicht durchdacht ist, ohne Strategie, das finden wir beide sehr unsympathisch. Sondern bei uns ist es immer wichtig, wenn man ein Spiel spielt, ist das Spiel wichtig. Und ab dem Moment, wo das Spiel vorbei ist, dann ist es auch wieder egal. Also man möchte gewinnen bis zu dem Moment des Spieles und dann ist das Spiel vorbei und dann ist egal. Und ich weiß nicht, ob das so ein Persönlichkeitstrait ist, ob man das irgendwie lernt, ob man da irgendwie reinkommt oder ob einfach das Leben insgesamt so aufgebaut ist, weil es bei Wettkämpfen ja auch so ist. Hier bei dem Wettkampf sind Leute gestartet im Rhönrad und auch im Sierrad. Ich starte ja im Sierrad, aber es ist ein Wettkampf, der ausgetragen wird immer zusammen mit dem Rhönrad und deswegen sieht man auch ganz viele andere Starter und teilweise auch sehr viele Kinder. Und eine Sache, die mir sehr stark aufgefallen ist, ist, wenn man Kinder sieht, wie sie Wettkämpfe turnen, dann bereiten die sich natürlich vor, das ist ein großes Event für ein Kind, das weiß ich auch noch von früher. Da hat man sich ja monatelang vorbereitet und man weiß, es ist wichtig und man geht dann mit dem Stress um in der Situation und so. Und dann sieht man beim Rhönrad sehr groß, wenn ein Fehler passiert ist. Also wenn das Rad so auf den Boden plumpst und man so ein bisschen rausfällt, dann ist es ein ganz klarer Fehler. Und man sieht dann in dem Moment in den Gesichtern von den Kindern diese große Enttäuschung, wenn denen das passiert, dass sie das Rad auf den Boden plumpst. So groß, wie wenn es so das Ende der Welt wäre in dem Moment. Also es ist so ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich finde es total spannend, das zu sehen, weil ich glaube, es ist eine ganz tolle Erfahrung, die diese Kinder machen, dass etwas ganz Schlimmes passiert ist und sie jetzt mit diesen Emotionen umgehen müssen, obwohl es ja im Großen und Ganzen von ihrem Leben gar nicht schlimm ist. Also es ist einfach nur ein Wettkampf von vielen Wettkämpfen, die sie noch über Jahrzehnte übertouren werden. Und diese Erfahrung mal zu machen, dass etwas nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat oder dass man, wie man mit Nervosität umgeht oder mit Stress, dass man sowas schon in ganz jungem Alter so eine Erfahrung machen kann, finde ich total toll. Und ich glaube, was man aber übertragen kann, ist genau das, dass für dieses Kind ist dieses Projekt, in dem Moment ist dieser Wettkampf das einzig und alles, weil Kinder haben ja auch jetzt nicht so viele große andere Projekte. Die gehen zwar noch zur Schule, aber wenn die noch so ganz klein sind, dann sind es meistens ja auch nicht so große Schulprojekte, die man da hat. Das heißt, so ein Wettkampf ist da schon in der Wiege ist es schon sehr, sehr hoch. Und klar, wenn man älter wird und auch wenn man arbeitet und so, hat man ja auch immer wieder Projekte. Man befindet sich auch immer wieder in Bubbles, wo irgendwelche Dinge ganz, ganz wichtig sind. Und es ist sehr interessant, weil ich merke, auch für mich persönlich, wenn ich in dieser Wettkampfbubble drin bin und mich auf so einen Wettkampf vorbereite und auch mit den Leuten zusammen bin, die alle auch die Regeln machen und die Regeln auslegen und man dann drüber diskutiert und man auch den Sport weiterentwickelt und man da sich wirklich rein investiert, dass das dann plötzlich so den ganzen Platz einnimmt. Und es ist dann plötzlich ganz, ganz, ganz wichtig und es geht nur ums Hier. Also jetzt dieser ganze Tag heute und gestern habe ich 95% mit allen Leuten, mit denen ich geredet habe, über Zierat gesprochen. Und das nimmt dann wirklich so eine riesige Stelle ein und ich muss mich dann, und das sagte ich jetzt ganz am Anfang mit dem Reflektieren, ich muss dann das aber auch wieder einordnen in meinem ganzen Leben und auch in meiner Karriere als Zirkusartistin. Ich bin ja Zirkusartistin, weil ich gerne auf der Bühne stehe und ich habe mir das Zierat ausgesucht als eine Disziplin, die habe ich als Zirkusdisziplin kennengelernt an der Zirkusschule in Montreal, so wie andere Leute Trapez kennenlernen oder Trampolin oder Handstand oder Jonglage, habe ich Zierat kennengelernt. Und erst Jahre später, also ein Jahrzehnt später, habe ich überhaupt mit Wettkämpfen angefangen. Ist für mich auch noch sehr, sehr jung. Also es ist jetzt es ist das zweite Mal, dass ich so eine Wettkampfsaison überhaupt mitturne. Und eigentlich ist es ja nicht wichtig, im Anführungszeichen, also jetzt für meine Karriere, ich kriege dafür nicht mehr Jobs, ich werde dadurch nicht mehr gebucht, ich werde dadurch auch nicht anders gesehen jetzt von Castingdirektoren, ich werde jetzt nicht vom Cirque du Soleil gebucht wegen einer Wettkampfkür, auch nicht im Moulin Rouge, auch nicht, ich werde auch nicht eingeladen auf ein wichtiges Zirkusfestival, ich werde wahrscheinlich auch nicht ein Musikvideo produzieren wegen einem Wettkampf, sondern es ist ein Projekt, was ich habe für mich und es ist natürlich schon auch ein Projekt, was ich in der Öffentlichkeit mache, also auch auf Social Media zeige, sehr viel dokumentiere. Also es erreicht schon auch viele Menschen. Aber es ist jetzt nicht, sagen wir mal, so ein Lebenstraum. Oder es ist jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, das war mir schon immer unglaublich wichtig, sondern es ist etwas, was jetzt gerade halt neu ist. Und somit lerne ich auch, damit umzugehen und es einzuordnen in meinem Leben. Das heißt, wenn ich jetzt zu so einem Wettkampf fahre und mich dann auch wochenlang darauf vorbereite, dann ist es plötzlich super wichtig geworden. Und wenn der Wettkampf aber dann vorbei ist und ich wieder zurückgehe in mein Zirkusleben, ist es eigentlich komplett unwichtig gewesen. Und diese Balance zu finden, ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Vor allem dadurch, dass ich es ja öffentlich mache und dann auch so ein bisschen die nicht Verantwortung, aber dass halt die Leute irgendwie die Erwartungen haben, macht es natürlich die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Schwieriger vor allem in dem Sinn, wenn das Ergebnis von dem Wettkampf nicht dem entspricht, was die Leute erwarten. Und ich glaube, es ist in diesem Fall die Situation. Ich habe einen guten Wettkampf geturnt in der Hinsicht von, ich habe ziemlich genauso geturnt, wie ich mir das vorgestellt habe. Es haben einige Elemente nicht gezählt und da gehe ich später nochmal drauf ein, was das dann im Prinzip heißt. Es waren teilweise vielleicht auch ein paar strategische Fehler mit dabei, was ja eigentlich auch alles in Ordnung war, weil ja dieser Wettkampf genau dafür da war, dass ich sozusagen testen kann, wo ich gerade stehe und dass ich noch weiter Wettkampferfahrung sammle, weil ich einfach noch nicht so viele Wettkämpfe geturnt habe. Aber das Ergebnis von dem Wettkampf ist, dass ich Vierte geworden bin. Also vierter Platz. Die Leute, die 1, 2, 3 geworden sind, sind alle aus dem deutschen Nationalteam und werden auch alle gegen mich starten bei den Weltmeisterschaften. Ich habe gegen zwei auch schon mal bei anderen Wettkämpfen geturnt. Nee, ich habe gegen alle drei. Also ich kenne alle drei persönlich. Ich bin mit denen auch befreundet. Also das sind auch Leute, die ich sehr gut kenne. Es ist jetzt nicht irgendwie irgendwelche random Konkurrentinnen oder so, sondern das sind Leute, die machen Zierat wirklich sehr, sehr gut, teilweise schon seit sehr langer Zeit. Und die haben tolle Stile, die machen tolle Tricks, die machen teilweise Sachen, die ich nicht kann, teilweise mache ich Sachen, die sie nicht können. Aber es geht eigentlich immer, wenn wir zusammen trainieren, um so dieses zusammen Sharen, zusammen Passion. Es ist alles sehr, sehr gute Vibes, das mal von vornherein so wegzunehmen, weil es ist auch ein sehr, sehr kleiner Sport. Es geht auch gar nicht so sehr um, also ich will besser sein als die Person oder so, sondern es geht ja immer darum, dass man seine eigene Kür, die man sich so und so vorgenommen hat, dass man die auch so zeigt, wie man sie sich vorgenommen hat. In meinem Fall, was jetzt passiert ist. Und ich habe leider noch nicht so viel über Bewertungsbestimmungen geredet und ich bin da auch dabei, selber das auch noch ein bisschen zu lernen. Deswegen, ich bin auch meistens ein bisschen vorsichtig, weil das ist ja auch, viele Leute hören hier zu, ich möchte das jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber man zeigt, in der technischen Kür kann man bis zu 11 Elemente zeigen, davon werden die 10 besten gewertet. Und in der artistischen Kür kann man 13 Elemente zeigen, davon werden auch die 10 besten gewertet. Wenn man Elemente turnt und die nicht zählen, weil man sie schlecht geturnt hat oder weil sie nicht gezählt worden sind, dann hat man im Prinzip bei einem Technical 1 Bonus und bei dem Artistic 3 Bonus. Aber wenn man dann noch weniger zeigt als 10, also wenn jetzt zum Beispiel bei meinem Technical haben 2 Sachen nicht gezählt, das heißt, anstelle von 10 habe ich dann nur 9 anerkannt gekriegt, dann gibt es noch einen Abzug und der ist auch echt hoch. Das hatte ich auch irgendwie so vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt. Es ist ein halber Punkt Abzug, wenn dir ein Element fehlt. Das heißt, ich habe 11 geturnt, nur 9 sind gezählt worden. Ich habe einen halben Punkt Abzug gekriegt, weil mir ein Element gefehlt hat zu den 10. Und ich habe vielleicht einen strategischen Weg gemacht. Es gibt dann auch noch Elemente-Kategorien, also es gibt Elemente-Gruppen, die man alle abdecken muss. Wenn man eine Elemente-Gruppe nicht abdeckt, also wenn was nicht zählt, was die Gruppe hätte abdecken müssen, dann kriegt man nochmal einen halben Punkt Abzug. Und das ist mir passiert bei beiden Küren. Also bei beiden Küren hatte ich einen halben Punkt Abzug, weil mir ein Element gefehlt hat und einen halben Punkt Abzug, weil die Elemente-Gruppe nicht gezählt hat. Das heißt, ich habe schon mal 2 ganze Punkte verloren. Das ist echt viel. Also das ist wirklich viel. Zusätzlich dazu haben sie dieses Jahr die Wertungsbestimmungen ein bisschen verändert. Das heißt, und ich werde auch die Wertung auch alle erst im Nachhinein sehen. Also ich weiß jetzt nur meine Endwertung, also alles zusammengezählt, und ich weiß meine Schwierigkeiten und was gezählt hat und was nicht gezählt hat. Ich weiß jetzt nicht die einzelnen Abzüge und so, aber es gibt so ein paar strategische Sachen, die ich mir vielleicht nicht so richtig durchdacht habe, wenn zum Beispiel ein Element nicht zählt, also wenn man was ausprobiert oder ansetzt, das dann aber nicht gut macht, dann aber nochmal wiederholt, dann kriegt man aber trotzdem die Abzüge für dieses Ansetzen. Also das sind dann technisch sehr viele Abzüge an Ausführungsabzüge. Und klar, ich rede immer von Schwierigkeit, ich möchte immer besonders hohe Schwierigkeit tun und mir macht das auch Spaß, deswegen mache ich das auch. Aber es gibt Fälle, wo es einfach wichtiger ist, dass die Sachen zählen. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so mein, das hatte ich schon immer, dass ich möchte mir halt Challenges geben, aber manchmal setze ich die einfach ein bisschen zu hoch, beziehungsweise noch zu hoch. Das war jetzt auch nur ein Test. Und dass es wichtiger ist, safe zu turnen. Also, dass man eher sagt, hey, ich muss, alles muss zählen und nicht, hey, das ist ein Risikoteil. Und dementsprechend war ich eigentlich mit meinen geturnten Küren zufrieden. Also, ich bin jedes Mal von der Fläche gegangen und ich hatte Spaß auf der Fläche. Und ich hatte eine tolle Zeit. Ich konnte es auch wirklich genießen in dem Moment. Also ich hatte wirklich jedes Mal, wo ich von der Bühne gegangen bin, war ich so, oh, es war nice. Ich habe aber auch sofort gewusst, es war jetzt nicht unbedingt gut, aber es war vom Gefühl her nice. Und das Ergebnis ist natürlich halt, das ist das Ding, was halt auch bei der Show anders ist. Bei einer Show hast du halt den Applaus. Und auch hier, es waren einige von euch da, es war insgesamt von der Halle, konnte man schon merken, es waren viele Leute, die sich meine Kühe angeguckt haben, die dann auch, es wurde wirklich still und die Leute hatten richtig Bock, meine Kühe zu sehen. Das habe ich schon gemerkt, dass da sehr viel Aufmerksamkeit war und dann ist es immer so ein bisschen enttäuschend, weil die Leute, die erwarten ja eine Platzierung. Also für Leute bei dem Sport ist es nicht genug, dass man eine tolle Performance hatte, sondern man möchte eine Platzierung auch haben. Und es kann dann sein, dass man halt dann enttäuscht wird, wenn es halt dann keine Medaille ist. Und ich glaube, damit muss ich dann umgehen. Also ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht. Ne? Also ich bin jetzt nicht irgendwie aus dem Wettkampf rausgegangen und war enttäuscht. Mich haben einige Leute gefragt, hey, bist du enttäuscht? Ich war nicht enttäuscht. Ich kann sehr, sehr gut damit umgehen. Und ich wusste ja, es war ein Testwettkampf. Und wie gesagt, es ist ja eigentlich komplett egal. Aber was ich mehr so vom Gefühl hatte, war, ich war enttäuscht für die Leute, die sich das angucken und die irgendwie Erwartungen haben. Und das ist ja voll der falsche Ansatz. Also ich mache das ja nicht für euch. Also ich gewinne ja jetzt hier nicht irgendeinen besonders tollen Platz für euch, sondern ich gebe mein Bestes und wenn ihr da mitmachen wollt, ist es schön. Und mir war es vor allem wichtig, eine gute Performance zu zeigen. Und ich glaube, es ist mir gelungen. Ich habe die Kür gepostet auf Instagram. Auf TikTok ist leider die Musik gesperrt worden, das heißt auf Instagram und vielleicht poste ich sie auch noch auf YouTube. Auf Instagram findet sie aber auf jeden Fall. Da werde ich sie wahrscheinlich auch pinnen auf meinem Profil, wahrscheinlich für eine Zeit. Und das ist auch ganz lustig oder ganz schön zu sehen, dass natürlich die Leute, die von den Wertungen keine Ahnung haben, also die meisten, also eigentlich alle, außer die Kampfrichter so ein bisschen, die sehen es einfach nur als eine schöne Kür und die finden es toll und die finden schön, was ich mache. Und das ist natürlich auch total schön, weil im Endeffekt, also am Ende des Tages, ist es ja das, was ich mache. Also als Beruf möchte ich ja Leute berühren. Und wenn dann Leute sagen, oh, ich hatte Gänsehaut oder irgendwie sowas, dann ist es für mich eigentlich ein viel größeres Lob als jetzt irgendwelche Punkte. Aber ich weiß auch, dass Leute natürlich dann auch fragen, was für einen Platz hast du und so weiter. Aber das habe ich ja jetzt, glaube ich, ganz gut erklärt. Jetzt mal ein bisschen zum Thema Nervosität und so, weil das haben mich auch sehr viele Leute gefragt, was machst denn du bei so einem Wettkampf, wenn du nervös bist oder wie gehst du mit Nervosität um? Ich muss sagen, ich war heute viel weniger nervös, als ich gedacht hätte. Ich dachte, ich würde mehr nervös sein. Ich war wirklich in einem guten, safen Space. Und die Hauptsache gegen Nervosität immer ist gut vorbereitet zu sein. Umso öfter man seine Kür gemacht hat, umso besser. Zweitens, was mir extrem hilft, ist mir schon beim Trainieren mir vorzustellen, wie es ist beim Wettkampf. Also, dass ich mich schon beim Trainieren daran gewöhne, ich melde mich an, ich stelle mir vor, da sitzen die Kampfrichter. Manchmal kann man auch schon im Voraus sehen, wer die Kampfrichter sind und ich kenne die ja, die meisten kenne ich persönlich. Das heißt, man kann sich dann schon vorstellen, ah, da sind jetzt die und die und die Gesichter. Die sind, gucken auch alle sehr freundlich, muss man sagen. Eigentlich auch so als Lob an die Kampfrichter, die gucken eigentlich alle sehr freundlich und sind auch sehr nett. Und wenn man im Training dann sozusagen sich das schon so vorstellt, wie es dann am Wettkampf auch ist, dann ist man dem Ganzen schon einen Schritt voraus, weil dann hat man sozusagen nicht mehr dieses Ungewohnte, sondern man ist eigentlich schon in so einem Anführungszeichen gewohnten Setting. Dann ist die nächste Sache für mich, ich muss wissen, wie mein Körper funktioniert. Das heißt, ich muss wissen, was muss ich eingeturnt haben, was muss ich davor gemacht haben, wie warm muss ich sein, wie beweglich muss ich sein, wann muss ich davon Spagat, wann muss ich nochmal meine Schulter dehnen. Das sind so Kleinigkeiten, die lernt man mit Erfahrung und die kenne ich, glaube ich, von der Show. Also das kann ich komplett übertragen, wenn ich mich für eine Show vorbereite oder warm mache oder für einen Wettkampf, da muss mein Körper in dem gleichen Stadium sein und den kenne ich. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn ich warm bin. Wie man sowas gut üben kann, ist auch im Training. Wenn man sozusagen sich aufwärmt und dann eine Kür turnt, manchmal ist es so, also bei mir ist es meistens so, dass dann die zweite oder dritte noch besser ist als die erste. Und es ist meistens einfach nur, weil der Körper schon wärmer ist oder schon einfach bereiter ist. Und dass man dann sozusagen, wenn man das schon weiß, dass man dann merkt, okay, was muss ich mit meinem Körper machen, wie muss ich den vorbereiten, sodass die erste auch schon richtig gut ist. Und das kann man über Wochen hinweg einfach trainieren und sich dann, das hatte ich auch mal in der Zirkusschule als Aufgabe, ich musste mich aufwärmen ohne meinem Gerät, also ohne meinem Sierrad, weil auch bei vielen Bühnen hat man die Chance gar nicht, sein Sierrad davor auszuprobieren. Das heißt, man wärmt sich einfach nur auf mit Liegestützen oder mit Laufen oder Jumping Jacks oder was man sonst halt an Übungen macht, um Blut im Körper fließen zu lassen. Und dass man sich so erstmal aufwärmt, komplett aufwärmt und dann direkt ans Gerät geht und dann mal versucht, seine Kür zu tun und dann sagt sehr viel aus. Und wenn man das dann schon schafft, die gut zu machen, dann gewinnt man sehr, sehr viel Sicherheit und durch Sicherheit geht Nervosität weg. Dann nächstes Nervositätsding ist auch immer so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also das ist das, was ich ganz am Anfang sagte mit einem Kind, was dann stürzt und dann ist es ganz, ganz schlimm. Das kann man, glaube ich, mit dem Alter und mit den Jahren mehr rationalisieren und mehr auch irgendwie für sich klar werden, dass es eigentlich ja nie schlimm ist. Dafür sind ja Wettkämpfe auch so toll, dass man dem einen ganz großen Wert geben kann, eine ganz große Wichtigkeit, aber es ist ja nie irgendwie Leben- und Todsituation. Es ist auch nie, ich werde meinen Job verlieren Situation oder ich werde eine Gehaltserhöhung nicht kriegen oder die Outcome oder die Fallhöhe ist eigentlich komplett klein. Also die Fallhöhe ist eigentlich nur, ist einem vielleicht peinlich oder so. Aber das war's. Also man wird sich, gut, man könnte sich verletzen, aber sagen wir mal, nehmen wir das aus. Aber man, es wird nichts passieren. Es wird gar nichts passieren, sondern es kann eigentlich nur gut sein, wenn man es gut macht und wenn es schlecht ist, dann passiert nichts. Das heißt, wenn man das schon mal weiß, dass man eigentlich nur was zu gewinnen hat und nichts zu verlieren hat, nimmt es auch sehr viel Nervosität. Weil Nervosität ist immer so eine Mischung aus so ganz vielen verschiedenen Sachen. Und klar, natürlich ist da so ein bisschen dieses sich nicht blamieren wollen damit dabei, aber dann muss man sich halt auch sagen, bei so einem Setting, bei so einem Wettkampf, alle Leute haben mal irgendwo angefangen, wenn man noch nicht so gut ist oder irgendwas noch nicht so gut kann oder irgendwas auf den Punkt nicht gezeigt hat. Alle Leute werden verstehen, wie sich das anfühlt und alle Leute werden, also niemand wird dich dafür auslachen, dass du irgendwie mit deinem Sier hinfällst oder mit deinem Röhrenrad oder mit welchem anderen Gerät du irgendwo auftrittst, sondern alle werden eher so denken, oh, die Arme. Also es ist wirklich nie irgendwie schlimm. Und ich glaube, wenn man sich das ganz bewusst wird, plus gleichzeitig sich so gut wie möglich vorbereitet, dann kann man da reingehen mit einem echt positiven Gefühl. Und eine Sache, die mir heute auch ganz stark geholfen hat, war zu wissen, dass viele von euch da waren. Also bei dem Technical war mir das noch nicht so klar, das haben wir morgens geturnt. Aber dann habe ich in der Pause zwischen Technical und Artistic, da war ich was essen und dann habe ich auch Leute getroffen. Und da ist mir klar geworden, dass viele dann doch da waren von euch, die es sehen wollten. Und die eigentlich nur eine tolle Performance sehen wollten von mir. Das heißt, als ich dann auf die Bühne gegangen bin für meine Artistic-Cure, war das mein Number One Ziel. Mein Ziel war, eine gute Performance zu geben. Und ich glaube, das habe ich geschafft. Also ich bin mit der Performance glücklich. Und genau, jetzt ist halt die Frage, wie mache ich weiter? Wie geht es weiter? Wie geht diese Reise weiter? Und das ist der Teil, wo ich am Anfang meinte, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht zu viel sage, was noch nicht reflektiert ist, weil natürlich jetzt viele Gedanken in meinem Kopf rumschwirren, was ich jetzt machen kann, um das Ganze zu verbessern. Erstens natürlich, was ich eben schon sagte, dass ich mich darauf konzentrieren muss, Sachen zu machen, die ich sicherer kann. Das ist ja eigentlich erstmal kein Problem. Aber ich möchte trotzdem noch ein paar neue Elemente lernen. Und eine der Fragen, die ich mich jetzt gerade so ein bisschen frage, ich werfe das mal in den Raum, ohne weiter das festzulegen, ist mit der Musik. Ich hatte ja schon mal angeteasert, dass die Musik für mich irgendwie wichtige Musik war oder dass es besondere Musik war. Die Musik, die ich benutze in der Cure, ist eine Version von der Musik, die ich gekriegt habe vom Cirque du Soleil in Indien. Also als ich mein Solo präsentiert habe in Indien bei der Hochzeit, war das meine Musik. Und mir hat der Vertrag damals, also diesen Job zu kriegen, es hat mir ganz viel gegeben. Ich war in einem Moment in meinem Leben, wo es viele andere Dinge gab, die nicht so gut liefen und auch privat waren einige Sachen, die waren nicht so toll. Und dieses Engagement zu kriegen im Solo und es alleine zu rocken und auch so viel Lob zu kriegen und auch diese Verantwortung zu kriegen, diese Nummer zu spielen als vorletzte Nummer, so das alles zusammen, das hat mir sehr viel Stärke gegeben und sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Und ich hatte Lust, ein bisschen was von diesem Selbstvertrauen, von dieser Stärke mit auf die Wettkampfsbühne zu bringen. Und ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das eine gute Wettkampfmusik ist. Ich habe ein bisschen danach rumgefragt, verschiedenes Feedback gekriegt. Ich werde jetzt noch weiter vielleicht gucken oder andere Leute noch fragen, was die meinen. Weil die Sache ist so ein bisschen, und das ist jetzt der große Unterschied zwischen Show und Wettkampf, gute Showmusik ist nicht gleich gute Wettkampfmusik. Gute Wettkampfmusik ist eine Musik, die man sehr gut interpretieren kann, wo man viel machen kann. Im Französischen heißt es Premier Degré und Deuxième Degré. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Aber zu sagen, wenn man sehr lyrisch, sehr direkt, da ist ein großer Schlag Musik und man macht eine große Bewegung. Da ist wenig Musik und man macht eine kleine Bewegung. Wenn man so wirklich genau das turnt, was die Musik einem vorgibt, dann gibt es viele Punkte. Wenn man ein bisschen dagegen geht oder das nicht so macht oder wenn die Musik einfach nicht so viel hergibt, dann hat man halt weniger Chancen auf Punkte. Und ich glaube, die Musik gibt schon viel, die ich habe, aber man muss das wirklich sehr, sehr präzise und sauber machen. Es ist nicht ganz so leicht, es ist nicht so ganz so haut drauf, es ist nicht ganz so easy, sondern es ist halt viel subtiler. Und jetzt ist sozusagen die Frage, schaffe ich das, diese Subtilität reinzukriegen in meine Cure oder tausche ich meine Musik nochmal? Ich meine, ich habe ja noch 4 Monate und mache eine Cure mit einer Musik, die leichter ist zu lesen. Weil vielleicht war es das jetzt. Also vielleicht brauchte ich diesen Moment, diesen Solo-Sear-Moment vom Cirque du Soleil, diese Cure mit der Musik, musste ich einmal so machen und jetzt mache ich doch nochmal eine andere. Also das, es geht ja alles. Man kann ja machen, was man will. Also beziehungsweise ich kann ja machen, was ich will. Und vielleicht war das jetzt schon die Lektion, dass ich das so nutzen wollte und jetzt was anderes machen kann. Aber vielleicht halt auch nicht. Und es ist irgendwie so der Teil, wo ich denke, der ist noch nicht fertig reflektiert. Deswegen lasse ich das mal so im Raum stehen. Vielleicht gibt es mal eine andere Musik, vielleicht auch nicht. Da muss ich mich noch weiter irgendwie drum kümmern. Ein anderes Gefühl, was gerade auch ein ganz komisches Gefühl ist, das kenne ich aber auch irgendwie von voll oft, ist, dass wir haben ja heute den Wettkampf hier geturnt. Es war voll schön, die Leute wiederzusehen. Ich habe auch viele Leute getroffen, mit denen ich in der Vergangenheit trainiert habe und die ich irgendwie jetzt auch seit über einem Jahr teilweise nicht mehr gesehen habe und so. Und es ist einfach immer schön, sich regelmäßig dann auch zu sehen, auch wenn man sich gar nicht so gut kennt oder gar nicht so in die Tiefe geht, ist einfach schön, auch ein bisschen zu reden. Und man hat ja alle so eine Verbundenheit. Ist ja irgendwie total toll, dass alle Leute es hier so mögen. Und das fand ich wirklich sehr schön. Aber die meisten Leute sind heute angereist und dann heute auch wieder abgereist. Ich bin jetzt eine der wenigen, die hier diese Nacht noch schlafen, weil ich muss ja wieder weiter weg. Das heißt, ich bin jetzt hier wieder in meinem Hotelzimmer am Abend ganz alleine mit euch. Ich nehme meine Podcast-Folge auf. Aber das ist immer wieder so ein krasses Gefühl von Einsamkeit. Das hatte ich ja schon mal irgendwann mal, besprochen, im Podcast glaube ich auch und auch meinen Videos, dass man gewöhnt sich daran, man kennt es, aber das passiert immer, wenn man mit Leuten zusammen ist, die man sonst nicht so oft sieht. Also wenn es halt so ist, man hat irgendwie so einen Bond mit Menschen in einer Bubble und dann geht man jetzt wieder zurück in eine andere Bubble. Und ich meine, ich habe Francis in Paris und andere Leute da und dann gibt es immer wieder neue Bubbles und so. Aber das ist jetzt eine der Bubble, die sehe ich halt nicht so oft. Und mit denen hat man halt jetzt diese Erfahrung geteilt oder teilt halt die Sachen hin und wieder mal. Und das finde ich schon echt hart. Also das ist schon so ein Teil von meinem Leben, was mich immer wieder begleitet, dass ich immer wieder irgendwo bin und dann wieder gerade rausgerissen werde. Und dann wieder rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus. Und es ist ja eigentlich, also das hatte ich ja am Anfang von diesem Podcast, als ich den gestartet habe, war das ja viel öfter Thema mit so, ich hätte gerne mal mein Zuhause, meine Wohnung und dieses Ganze. Das ist ja schon noch irgendwo da. Also jetzt gerade habe ich meine Wohnung in Paris und ich habe da ein Leben, was mir gefällt. Und jetzt auch gerade mit diesen, ich spiele 3 Tage die Woche eine Show und dann 4 Tage die Woche habe ich frei und kann andere Projekte machen. Das ist voll toll. Also das ist ein cooles Setup, was mir echt gefällt. Aber trotzdem so diese Core Friends zu haben, diese Menschen um mich rum, die ich halt regelmäßig sehe, die sind halt alle irgendwie verteilt und es ist auch immer, es sind immer so Momentaufnahmen. Also ich fühle mich ja nicht immer einsam, sondern ich fühle mich ja nur manchmal sehr einsam und dann wieder gar nicht. Dann mache ich wieder tolle Projekte mit Sina zum Beispiel, mit meinem Management, meiner Freundin Sina, die kennt ihr ja auch wahrscheinlich, die aus dem Podcast kennen die wahrscheinlich alle. Aber Sina, die macht ja mein Management und wir kennen uns, seitdem wir ganz, ganz klein sind. Und die sehe ich öfter und wir haben Calls jede Woche und da gibt es schon Menschen in meinem Leben, die sind da, die sind präsent, die gibt es immer. Aber die sind halt so verteilt und die gehören auch nicht unbedingt einer Bubble an. Und so eine Bubble zu haben, das ist halt schon was, was ich sehr vermisse. Und man kann es halt auch sehen, alle anderen Vereine, die hierher kommen, also die meisten, die sind alle so in der Gruppe angereist und haben sich in der Gruppe vorbereitet für das Event und sind dann in der Gruppe gekommen, die haben alle ihren gleichen Anzug an. Und das ist schon was, was ich halt, ja, dann vermisse in solchen Momenten und dann halt auch denke, es war sehr schön, ich war sehr aufgenommen, also es gab viele Leute, die sich sehr um mich gekümmert haben, das war wirklich sehr schön, aber die sind ja jetzt wieder gefahren und jetzt bin ich halt hier wieder alleine und jetzt bin ich sozusagen in dieser Transition-Phase am Abend, wo ich dann halt irgendwie drüber nachdenke, was jetzt war und dass ich da irgendwie reflektiere und überlege, wie ich weitermachen will mit diesem Projekt. Und halt noch so, ich bin sozusagen noch in diesem Projekt Wettkampf, weil dieser Wettkampf, der hat die letzten 2 Wochen komplett definiert. Ich war jeden Tag trainieren, es war so, es hat einfach komplett mein Leben übernommen. Und jetzt fahre ich wieder nach Paris und jetzt gibt es halt andere neue Sachen. Und natürlich ist das Projekt Weltmeisterschaft, ist immer noch da. Aber es gibt jetzt andere Projekte, die jetzt halt spontan anstehen. Und das ist aber immer so ein Cut, also zwischen diesem Moment von, das eine Event ist vorbei, dann ist so ein Moment von Einsamkeit und dann wacht man wieder auf mit neuer Energy oder vielleicht dauert, vielleicht hat man auch einen Tag Downer, also vielleicht bin ich morgen auch einfach einen Tag halt down, das ist ja auch in Ordnung, muss man ja auch manchmal leben, so Emotionen und dann ist man dann wieder woanders und dann ist es wieder besser, so. Das ist meistens irgendwie so der Vibe bei solchen Situationen und ja, das ist auch mal wieder so ein Gedanke, der jetzt einfach gerade in meinem Kopf ist, wo man einfach teilweise Sachen anders lebt als, ich würde sagen, die meisten mit diesem Job. Also es ist einfach so, das ist, glaube ich, also ich glaube, Künstler kennen das, ich glaube, Musiker kennen das, ich glaube, alle Leute, die auf der Bühne performen und solche von Projekt zu Projekt leben, die kennen diese Gefühle und die können das voll nachvollziehen und man, dadurch, dass man es kennt und dadurch, dass ich es ja auch kenne und auch schon so oft erlebt habe, weiß ich auch, dass es wieder weggeht. Also das ist dann so in einem Moment so voll krass und auch da hat man so Sachen, die man hat, um zu copen. Also dann ist es, also ich versuche dann, wenn ich halt irgendwie emotional bin und sage, ich fühle mich jetzt nach Weinen, dann lasse ich mich halt weinen und dann liege ich hier in meinem Hotelzimmer in meinem Bettchen und dann weine ich und mache ich traurige Musik an und dann bin ich dann in der Emotion drin und tue, was ich machen muss und bin dann auch gerne allein. Also ich bin dann nicht jemand, der jemanden anruft oder so, sondern weil ich dann immer, da muss man immer erklären. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man so eine Art von Einsamkeit spürt, dann versteht es niemand anderes. Also es verstehen nur Leute, die auch aus der Szene sind, aber die werden dann auch nur sagen, ja, ich verstehe es. Also ich verstehe es, wir wissen es alle. Das heißt, was für mich am besten hilft, ist einfach, ja, keine Ahnung, zu duschen, Musik zu hören, einfach ein bisschen einfach nur da zu sein und die Emotionen zu fühlen, sich versuchen auch nicht zu stark abzulenken, also nicht vielleicht nicht so viel am Handy zu sein oder so, sondern einfach nur das zu fühlen und dann geht es auch wieder weg und dann ist es ja so eine Art von Einsamkeit, die halt sehr projektbedingt ist und die dann auch wieder weggeht. Ich glaube, wenn man eine Einsamkeit spürt, die so ganz tief ist, wo man irgendwie so merkt, so, wow, es gibt gerade gar niemanden, der mich versteht, über lange Zeit hinweg, das ist irgendwie ein anderes Thema. Das ist, glaube ich, sehr viel schwieriger, damit umzugehen. Aber wenn man so diese Projekteinsamkeit hat, weil man weiß, dass die dann ja auch wieder vorbeigeht, kann man, glaube ich, damit besser umgehen. Ich glaube, ich werde damit auch die Folge für diese Woche beenden. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart, die Leute, die da waren. Es war wirklich sehr, sehr schön. Es freut mich auch total, wie viele Leute so mitgefiedert haben online. Also ich habe ja am Tag davor recht viele Stories gepostet auf Instagram und so ein paar Videos und ich habe so viele Kommentare, ich habe so viele Nachrichten gekriegt von euch und auch jetzt, wo ich die Kür gepostet habe, so viele positive Kommentare dazu. Und ich muss sagen, das berührt mich total. Also ich finde es so schön, dass ihr da so mitfiebert und das irgendwie so miterlebt und euch das auch irgendwie so wichtig ist. Das ist sehr schön. Und ich glaube auch in so einer Situation, wo es vielleicht so ein bisschen unangenehm sein, also wie gesagt, dieser vierte Platz ist mir persönlich eigentlich ziemlich egal. Mir ist es ein bisschen unangenehm, darüber zu reden oder das irgendwie so repräsentieren zu müssen. Oder wenn ich jetzt zurückgehe ins Moulin und dann die anderen Artisten fragen, wie es war und so. Ich glaube, da ist so ein bisschen so, da ist mir das ein bisschen unangenehm, aber das ist ja wieder komplett im Außen. Und was ich dazu sagen wollte, was halt dann total heilsam ist, ist zu sehen, wie toll ihr reagiert auf die Kür. Also das ist so, das ist dann direkt so Balsam für dieses Gefühl, wo man denken könnte, oh, das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, dass man dann sofort merkt, ja, aber Lea, das muss hier doch gar nicht unangenehm sein. Du hast doch voll die tolle Kür präsentiert und kannst auch voll stolz sein auf das, was du gemacht hast. Und ich meine, ich habe ja mein Bestes gegeben. Ich habe mich echt vorbereitet auf diesen Wettkampf. Ich habe gemacht, was ich machen konnte. Es gab ein paar strategische Fehler, die man überlegen kann, die man bedenken kann, wenn Elemente vielleicht nicht 100% sind, dass man vielleicht das doch ein bisschen leichter tut. Ich habe gelernt. Ich werde das mit reinnehmen in den nächsten Wettkampf oder in die nächsten Sachen, die kommen und werde dann sehen, wie es weitergeht. Und ich glaube, man darf sich nie ausruhen auf den Lorbeeren. Das ist ja auch ein Teil, den ich eigentlich auch ganz gut finde. Also wenn ich jetzt gewonnen hätte, dann hätte ich halt gedacht, ja, okay, easy. Aber jetzt weiß ich so, nee, Lea, gar nicht easy, sondern da ist noch was zu machen und das ist gut. Also für mich ist das voll die positive Energie, die ich daraus ziehen kann. Also es ist eigentlich das beste Outcome, um mich weiter darauf vorzubereiten für die Weltmeisterschaften dann und auch um das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Genau, aber jetzt drehe ich mich im Kreis. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde es total schön, dass ihr so mitfiebert und dass ihr so liebe Sachen schreibt und dass ihr so voll supportet und mit dabei seid und dieses Projekt irgendwie so ein Gemeinschaftsprojekt ist. Und wie gesagt, es ist ja im Endeffekt, also es ist im Endeffekt eine Sache, die ich mache, weil es ist wie ein Spiel. Es ist wie ein Spiel. Man spielt Siedler von Catan und man genießt das Spiel und es zusammen zu sein und die Strategie zu planen und man hat Spaß daran und dann gewinnt jemand und jemand verliert und dann sagt man, ha, wir haben ein tolles Spiel gespielt und dann geht das Leben auch weiter. Und so sind Wettkämpfe auch. Es sind Spiele, die man spielt mit den Regeln, mit den Schiedsrichtern und so darf es immer sein. Also das ist das Ziel. Das ist die Überschrift für diese Folge. Wettkämpfe sind Spiele und vielleicht so ein bisschen, ich meine, das ist jetzt sehr spezifische Folge gewesen zu mir und meinem Wettkampf. Aber ich hoffe, man kann da vielleicht auch ein bisschen was rausziehen für andere Sachen im Leben, die du jetzt vielleicht lebst. Einfach Projekte oder Sachen, die anstehen oder Dinge. So wie wichtig sind die wirklich? Beziehungsweise wie wichtig möchte man, dass die sind? Und ist es nicht vielleicht einfach nur ein Spiel? Und damit entlasse ich euch in diese Woche und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche bei der Zirkus Hotline.